Was ist das eigentlich für ein Drietwetter heute und in den letzten Wochen? Das passt
ein Drietwetter
perfekt zu unserer Folge hier.
Auf jeden Fall zu meiner Stimmung.
Ja.
So eine Scheiße.
Ja, ich hoffe, wenn diese Folge rauskommt, in ungefähr 2 Wochen, dass das Wetter sich bis dahin einbekommen hat. Denn ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit durch so einen fetten Hagelschauer gefahren, dass ich ernsthaft dachte, wo sind wir? Hey, was soll das? Wir haben Mitte Mai. Also ehrlich.
Ey, ganz ehrlich, ich bin so wetterfühlig. Ich habe wie ein kleines Trotzkind richtig schlechte Laune, wenn schlechtes Wetter ist. Und erst recht, wenn schlechtes Wetter an meinem Geburtstag ist. Und ich hatte schon 2 Wochen vorher richtig Kackerlaune, weil man ja 2 Wochen im Voraus gucken kann, wie das Wetter ist. Und dann war ich schon richtig schlecht drauf. So Kleinigkeiten können mich völlig aus der Balance bringen.
Und an deinem Geburtstag war es ja jetzt nicht allzu doll, ne?
Und wenn dann noch meine Kinder kacke sind und das Wetter kacke ist, dann packe ich mir mein Baileys in Kaffee und gehe ins Baumhaus. Das schwöre ich beim nächsten Mal.
Ja, ist echt so. Du musst es das nächste Mal einfach durchziehen, dann sehen die schon, was sie davon haben.
Ja, nur ich will selber nicht, ich will, dass meine Kinder ins Baumhaus gehen. Ich will in meinem eigenen Bett schlafen.
Ist echt so. Warum musst du eigentlich ausziehen?
Ja, warum muss ich eigentlich ins Baumhaus gehen?
Ist echt so, was soll
das
eigentlich?
Wieso gehen die nicht ins Baumhaus?
Wir beziehen uns übrigens auf einen Film, Leute. Der ist vor Urzeiten mal, was weiß ich wo, gelaufen. Da hatte eine Mutter zu viel und hat dann beschlossen, ins Baumhaus zu ziehen. Und ihre Familie war völlig überfordert damit. Und das hat unsere Mutter uns dann immer angedroht, dass sie ins Baumhaus zieht. Wir hatten kein Baumhaus, aber sie hätte vielleicht eins gebaut dann. Sie hätte wahrscheinlich auch einfach im Baum dann einfach gelebt.
Die hätte einfach auf einem Baum da gelebt.
Die hätte ja ihre Hängematte gehabt, sie hätte alles, wäre da doch egal gewesen.
Ja. Die hätte dann einfach sich in den Baum gesetzt und einfach runtergeguckt, motzig runtergeguckt. Ja. Ich glaube, das hätte schon gereicht.
Genau. Und deshalb, droht Sarah das jetzt auch ihren Kindern an. Aber du gehst quasi in euer Garten-Kletterhäuschen da für die Kinder. Da musst du dich dann reinsetzen.
Ey, ganz ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich finde, die Kinder können gehen.
Das ist die neue Art der Emanzipation. Erst Scheiß auf den Mann, jetzt ja, Scheiß auf die Kinder. Ja, wir regen uns schon wieder nur auf und deswegen passt unsere Stimmung zu der heutigen Folge. Wie schon angekündigt, es geht um die Depression. Und wir werden heute auch darüber sprechen, warum so Leute wie wir, die mal einen schlechten Tag haben und mal schlechte Laune haben, nicht gleichzusetzen sind mit Menschen, die wirklich eine Depression haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, Leute. Und ich ertappe mich tatsächlich immer wieder dabei, wie ich so Sätze sage wie, oh, ich bin voll Depri oder so.
Mhm.
Und da muss man sich echt Gedanken drüber machen, weil es gibt Leute, die sind wirklich Depri. Und zwar Depri im Sinne von Depression. Und das ist was ganz anderes als mein Depri-Sein. Wenn ich mal irgendwo keinen Bock habe oder einen Tag keine Lust habe aufzustehen und im Bett rumgammeln will. Das sind häufig die gleichen Symptome, weswegen das auch manchmal so schwer ist nachzuvollziehen. Aber darüber werden wir jetzt intensiv sprechen.
Und weil ihr euch nicht beschwert habt, gibt's direkt wieder mal 2 Folgen.
Wir machen lieber 2 etwas kürzere, in Anführungszeichen, unsere Definition von kurz, Folgen, anstatt eine episch lange Folge. Deswegen, wird es wieder ein Zweiteiler für euch.
Ich habe euch einen Fall mitgebracht. Da geht es um ein Grundschulkind, ein Junge in der Grundschule, der gar nicht so auf dem Schirm war. Ich bin zu der Familie gekommen, eigentlich wegen der großen Schwester. Und der Junge hatte Schlafstörungen, hat super viel am Computer gezockt. Er war sehr introvertiert, hatte Konzentrationsschwierigkeiten und die Mutter wollte mit ihm eine ADS-Testung machen. Und ich dachte immer so, irgendwie hat der so andere Vibes. Der war so angepasst, der war irgendwie, ich weiß es auch nicht, der war irgendwie so unsichtbar. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ich glaube, der hat eine Depression. Und diese Vermutung habe ich erstmal für mich behalten, weil es natürlich schon ein starkes Stück ist, der Mutter zu sagen, übrigens, ich glaube, der hat eine Depression. Und habe dann aber mit der Praxis, die ihn auch getestet hat, die psychiatrische Praxis, die ganzen Tests durchgeführt hat, gesprochen, habe halt meine Vermutung und meine Beobachtungen geteilt und dementsprechend haben die halt auch andere Fragebögen rausgehauen und was soll ich sagen, der Junge hatte echt eine Depression und es ist eigentlich sehr, sehr selten, dass das ist, weil eigentlich haben alle gedacht, er hätte ein ADS, also ohne diese Hyperaktivität, aber der hatte schon im Grundschulalter eine wirklich krasse Depression und dann, das war irgendwie mein Startschuss, mich mit depressiven Kindern auseinanderzusetzen. Vorher hatte ich immer nur Jugendliche und Erwachsene auf dem Schirm und habe mich dann mehr in die Depression für Kinder reingelesen und davon möchte ich euch heute erzählen.
Es ist eigentlich interessant, weil man hört ja nie von depressiven Kindern. Also ich habe noch nie einen Fall von depressiven Kindern mitbekommen oder gehört. Mega spannend, da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Und woran ich auch gerade denken musste, was meinst du denn, wie viele Kinder fehldiagnostiziert werden? Weil ADS und ADHS zum Beispiel ist ja voll die Kinderkrankheit. Also gefühlt jedes auffällige Kind wird ja mit ADS oder ADHS irgendwie diagnostiziert. Worüber wir auch eine Folge haben, Leute. Also falls ihr da nochmal tiefer einsteigen wollt, könnt ihr unsere ADHS-Folge anhören. Weil Depression bei Kindern ist ja eigentlich gar kein Thema irgendwie. Also
ja, ist auch wirklich selten. Also es wird schon wesentlich häufiger bei den Jugendlichen. Aber bei den Kindern ist es echt auch super, super schwer zu diagnostizieren. Also wenn ich euch gleich erzähle, was das für Symptome sein können, ich schwöre für alle, die hier sich das anhören und keine Kinder haben, die werden niemals Kinder kriegen, weil ich bin ja eh schon die Panik in Person. Mhm. Ich habe ja eh Angst, dass meine Kinder einfach alles haben.
Ja.
Also werde ich auch panische Angst haben, dass meine Kinder depressiv werden. Und ich werde dann wahrscheinlich die obercoole Mom, haben wir ja schon drüber gesprochen, vielleicht ein bisschen doch mehr phasenweise Helikopter sein, um denen hinterher zu gucken, ob sie wirklich nicht depressiv sind.
Ich weiß nicht, bei was du deinen Kindern alles hinterherlaufen willst. Also
ach, ich sag ja, ich verstehe nicht.
Bei jeder Folge sagst du, dass du da, boah, da muss ich mit meinem Kontrollwahn. Hör mal, denn die Kinder, wenn die älter werden, zum Glück haben sie eine coole Tante, zu der sie immer gehen können.
Ich bestehe aus nackter Angst. Ich bin nackte Angst.
Ich bin
Hätte
die
ich das
Angst.
Ganze wissen. Ich bin die Angst in Persona. Ich schwöre euch, hätte ich vorher gewusst, was für eine Scheiße alles auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob ich Kinder gekriegt hätte.
Du machst mir auf jeden Fall richtig Mut, Kinder zu bekommen.
Die Unwissenden sind doch die Gesegneten.
Ich bin, aber weißt du, ich bin ja, ich habe ja das Schlimmste von allen. Ich habe noch keine Kinder und bin wissend. Weißt du?
Ja, viel Spaß. Wenn du es jetzt wissentlich machst, selbst schuld.
Ja, richtig, richtig. Das ist dann richtig mit Ansage. Von dir kriege ich dann kein Mitleid.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn du mich anrufst und sagst, ich habe Schiss, dann sag ich, tja, was soll ich dazu sagen? Tja, hör dir nochmal unsere Folge an, Mimi.
Ich habe dir das schon vor ein paar Jahren gesagt, Mimi, ne? Tja, blöd gelaufen, ne?
Da sind meine schon groß. Nein, aber es ist wirklich so, früher hieß es, guck, dass die überleben und das war es.
Ja.
Und dieses ganze Psychische, das hat man gar nicht auf dem Schirm, nicht ansatzweise. Und das macht es tatsächlich nicht leichter. Aber wir wollen es ja auch nicht verrückt machen, ne?
Genau, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Aber man muss auch dazu sagen, Depression gilt ja als Volkskrankheit, wird ja immer gesagt. Ja. Inzwischen ist es ja sogar so, dass die Depression fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ich habe das Gefühl, die Detabuisierung, um es mal so zu sagen, hat in den letzten Jahren echt Fahrt aufgenommen. Es gibt ja auch inzwischen richtig viele Celebrities, auch in Deutschland, bekannte Leute, die sich dazu bekennen, mal eine Depression gehabt zu haben oder immer noch depressiv zu sein. Und das hilft, denke ich mal, der ganzen Bewegung und der ganzen Awareness, wie man so schön sagt, für diese Krankheit. Denn es ist eine Krankheit, Leute. Es ist kein Es sind keine Gefühlsschwankungen oder nicht mal eine komische Phase oder sowas. Es ist eine Krankheit und es sollte auch als solche gelten. Und zwar ist es eine Krankheit, die jedes Jahr über 5 Millionen Deutsche bekommen. Und das ist eine ganz schön heftige Zahl, finde ich. Also jeder 5. Deutsche erkrankt in seinem Leben mal an einer Depression. Und wenn man so seinen Freundes- und Bekanntenkreis anguckt, dann müsste man ja eigentlich mindestens einen kennen, statistisch gesehen, der daran erkrankt ist. Und deswegen ist es keine Randerscheinung und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir da heute mal nicht nur eine, sondern gleich 2 Folgen drüber machen. Denn es ist wirklich ein großes Thema, vor allem bei Frauen, wie ich gelesen habe. Yep. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, auch schon wieder interessant. Warum, wie, wo, können wir heute hier nicht beantworten. Da hat die Wissenschaft auch noch keine Antwort drauf, wie ich gelesen habe. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Deswegen lass uns doch direkt eintauchen in die Welt der Depression und erzähle uns, was es mit der Depression auf sich hat.
Du hast es eben schon schön gesagt, 5 Millionen. Ich habe eine andere Zahl, die ich mir gut merken konnte, 16 von 100.
Mhm.
Um es so runterzubrechen, ne? 16 von 100 in Deutschland sind betroffen, eine von verschiedenen Arten von Depressionen zu bekommen. Und die Depression kann chronisch werden, muss aber nicht, verläuft meist in Episoden, wo aber der Unterschied quasi zu dem Bipolaren ist. Jeder, der sich für Bipolarität interessiert, haben wir eine Folge drüber. Mal gucken, irgendwann sagen wir zu jedem Thema, haben wir eine Folge drüber.
Ja, irgendwann haben wir auch zu allem eine Folge gemacht. Also die Themen werden uns nie ausgehen, da bin ich mir sicher. Aber da, weißt du, unser Podcast ist dann wie so ein Nachschlagwerk. Ist doch mega cool.
Ja, wirklich. Ja, haben wir eine Folge gemacht. Und der Unterschied dazu ist, dass diese manische Phase, diese Hochphase manchmal von der depressiven Phase abgelöst wird, dass es da auch verschiedene Phasen gibt. Und bei einer singularen Depression, also bei nur diesem dunklen Gefühl, ist es auch so, dass es Episoden gibt, die gesunde von nicht gesunden Momenten unterscheidet.
Mhm.
Die Episoden waren so geschätzt vor Einsetzen einer möglichen Medikation 6 bis 8 Monate. Jetzt mit guter Anbindung und Medikamenten und Therapien ungefähr 4 Monate.
Mhm.
Es ist möglich, dass es dann besser wird, aber es kann auch sein, dass es nicht weggeht. Es gibt aber auch Depressionsarten, die weggehen. Also sie können immer wieder kommen, können weggehen, können chronisch sein. Da werden wir dann heute alles drüber reden.
Mhm. Genau, wir haben ja auch bei der letzten Folge bei der bipolaren Störung auch schon darüber gesprochen, dass eine bipolare Störung häufig erstmal als Depression diagnostiziert wird, weil eine bipolare Störung mit einer depressiven Phase anfangen kann und dann wird halt eben nur eine klassische Depression diagnostiziert, bis dann halt eben klar wird, okay, es ist nur eine Phase, sie wird abgelöst oder es gibt auch manische Phasen. Das ist halt eben, wie du schon gesagt hast, der Hauptunterschied. Aber man muss auch dazu sagen, wenn Bipolare in der depressiven Phase sind, dann ist es wie eine klassische Depression. Also das unterscheidet sich dann nicht voneinander. Genau. Der Unterschied ist halt eben nur, dass wenn jemand depressiv ist, dann hat der nie irgendwelche Hochphasen auf einmal. Der ist dann einfach depressiv. Mhm. Der hat dann Phasen, wo er nicht depressiv sein kann oder wo die Symptome weniger sind, aber dieses krasse Hochgefühl gibt es halt eben nicht.
Genau. Und der Unterschied ist auch, du hast ja eben schön gesagt, bei der klassischen singularen Depression sind mehr Frauen betroffen. Bei der bipolaren Störung sind ja Männer und Frauen interessanterweise gleichermaßen betroffen. Depression ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Feld, was ich schon alles hier gehört habe. Was Leute denken, was die wissen über Depression.
Mhm.
Von der ist überhaupt nicht depressiv zu ich bin extrem depressiv zu allem. Also wirklich, so wie du eben gesagt hast, ne, dass man dann sagt, boah, ich fühle mich heute echt depri. Damit willst du ja nun Gefühlszustand quasi sagen. Ne? Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich war gestern hochdepressiv. Mhm. Und ich denke mir einfach, nein, nein. Das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass es auch bei Angst oder so leider so ist, dass es häufig ja dann kleingeredet wird, mhm. ne, wenn man so Synonyme dafür verwendet.
Genau.
Und die Depression, und das wissen natürlich die meisten der Bevölkerung nicht, ist super komplex und unterschiedlich. Und deswegen denken auch ganz viele, wenn sie manche Menschen kennen, die eine Depression haben, ach, der ist doch gar nicht depressiv, der kann ja noch zum Sport gehen.
Mm.
Der ist ja nicht depressiv.
Mm.
So, ne? Das macht es umso schwieriger. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich das in Deutschland im Moment spaltet. Die eine Seite, die immer affiner für diese Thematik wird, was ich super finde und feinfühliger. Und die andere, die sagt, ja klar, jetzt sind sie alle depressiv, jetzt haben sie alle Burnout.
Ja, aber das ist ja generell irgendwie so eine Erscheinung der, ich sag mal ganz generalisierend, älteren Generation, wo es das alles gar nicht gab. In meiner Zeit war niemand depressiv. In meiner Zeit hatte keiner Burnout. So, da hast du Arschbacken
zusammengekniffen. Wir haben alle gearbeitet.
So, genau, ja. Ne? Aber das ist ja wirklich so, diese Bewegung, die es ja Gott sei Dank schon seit ein paar Jahren gibt, ich habe das Gefühl, das stirbt einfach so ein bisschen aus, die Leute mit dieser Ansicht. Ich hoffe es zumindest.
Echt?
Vielleicht lebe ich auch in meiner Bubble, ne, und denke nur, mhm. dass das jetzt irgendwie enttabuisiert wird. Und es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen auch in meinem Alter, die noch diese Mentalität haben von wegen, sei keine Pussy oder ne, reiß dich mal zusammen. Aber ich hoffe, fingers crossed, dass das eine Erscheinung und der älteren Generation ist, die ja leider mit psychischer Gesundheit nicht ganz so viel am Hut hatten und gesagt haben, das gibt ja alles gar nicht.
Ich glaube eher, dass das ein Phänomen von Unwissenheit ist. Die meisten verbinden doch mit Depression, der liegt nur im Bett und kann gar nichts mehr.
Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Ja.
Ne? Und wenn man dann sagt, ja, ich bin wegen Depression krankgeschrieben und die sehen den joggen, ja, siehste, Irmgard, hast du den gesehen? Ja, ja, Depression, ja, ja, Burnout. So, ne?
Ich finde das übrigens also, geil, wie du immer deinen Dialekt änderst, wenn du über Leute redest, über so intolerante Leute, ist ja schon mal aufgefallen, das machst du jedes Mal.
Nein. Echt?
Das sind aber direkt immer so richtige Leute, die so reden. So. Warum auch immer. Leute, wenn ihr so einen Dialekt habt, wir lieben euch trotzdem. Bitte. Wir haben nichts gegen euch.
Oh mein Gott.
Sarah ist einfach nur sehr schlecht bei Akzenten und Dialekten. Die kann das nicht. Deswegen, wir haben nichts gegen eine bestimmte Gruppe. Vor allem, das ist ja auch eigentlich hier unser Sing-Sang. Ne? So.
Ja, eben.
Komm.
Deswegen meine ich das ja überhaupt, bitte liebe Leute, ich meine es überhaupt nicht despektierlich, ich kann es nur nicht.
Ja, du willst einfach dich von diesen Menschen abgrenzen, deswegen machst du einen komischen Dialekt.
Ja, das hast du psychologisch sehr schön erklärt, Mimi.
Ja,
und ich glaube, es ist, weil ich hier, und ich glaube, es liegt daran, dass ich hier in diesem Dialekt halt tatsächlich auch sowas höre, vielleicht deswegen. Also ich bin ja hier in meinem Bubble-Dialekt.
Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls, gibt es natürlich schon noch Leute, die das überhaupt nicht nachvollziehen
genau.
können, warum jemand Depression bekommt und was das überhaupt bedeutet. Ja, und falls ihr so jemanden kennt, Leute, dann empfehlt dem doch mal diese Folge hier, denn hier wird aufgeklärt.
Wir versuchen es zumindest, sind stets bemüht, ja. Also ich glaube, was einfach super wichtig zu wissen ist, dass eine Depression nicht gleich eine Depression ist.
Mhm.
Es gibt so viele verschiedene Faktoren, so viele Sachen zu beachten. Das hat so viel mit Individualität zu tun. Und glaubt mir, wenn das ein fachkundiger Arzt, kein Hausarzt, sondern ein Psychiater diagnostiziert hat, wird das seine Richtigkeit haben.
Mhm.
So. Es ist so, dass die Beschwerden seelisch wie körperlich sein können. Also es kann jetzt die klassischen Sachen sind natürlich gedrückte Stimmung, Niedergeschlagenheit, Suizidversuche oder Gedanken, Verzweiflung oder das Gefühl, innerlich leer zu sein.
Mhm.
Es ist total krass, wenn jemand versucht, dir zu erklären, wie sich innere Leere anfühlt.
Mhm.
Weil das ist tatsächlich ein Gefühl, ich bin ja sonst sehr viel und schnell und ausdauernd in meinen Gefühlen. aber diese innere Leere kann ich nicht nicht fühlen.
Mhm.
Und das ist super schwer für mich, da empathisch wirklich dabei zu sein und das nachzuempfinden, weil mir das so fremd ist. Mhm. Und wenn ich mir dann versuchen lassen möchte, das von anderen zu erklären, ist das wirklich krass. Also ich hatte schon richtig krasse Gespräche darüber, wie sich diese innere Leere für Menschen anfühlt, wenn die versuchen, mir das so nahe zu bringen. Und das, was ich am eindrucksvollsten fand, war, dass irgendjemand mir gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, er ist in so einem riesigen Bottich, in dem man reinsteigt, der komplett schwarz ist und der halt.
Oh Gott.
Und er kann einen, also er kann sich selbst nicht sehen, er sieht nicht, ob jemand anderes da ist, so, und er hört halt nur sein Hall.
Ach du
sein
Scheiße.
Eigenes Echo. Ja, das fand ich am eindrucksvollsten.
Aber
das war ein depressiver Vater.
Wie er das so in Worte fassen kann, ne? Also dieses Gefühl quasi so bildlich beschreiben kann. Das ist schon beeindruckend, ja.
Es gibt auch das Buch Mein schwarzer Hund. Da ist es so, dass jemand das so bildlich versucht zu erklären, dass halt immer so ein schwarzer Hund auf einen drauf ist, der immer einen versucht zu erdrücken. So, dass das Gefühl der Depression ist, der halt alle Gefühle irgendwie erdrückt. Das konnte ich noch besser nachvollziehen, aber diese innere Leere, das fand ich wirklich, das fand ich krass. Das war für mich schon ein sehr krasses Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass sich das so anfühlt.
Ja, man, also wenn man quasi nachschauen möchte, was Depression bedeutet, dann wird halt sehr, sehr häufig gesagt, diese Menschen haben die Fähigkeit verloren, Freude und Emotionen zu empfinden. Also erstmal Freude, aber auch Emotionen generell. Mhm. Also die haben ja dann auch abgesehen von Freude keine Emotionen oder spüren die nicht, sondern sind einfach wie, ja, einfach leer, ne? Wie du schon sagst, innere Leere. Und das gehört natürlich, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Leben, Emotionen zu spüren. Also jede Interaktion löst ja eigentlich eine Emotion in einem aus. Ne? Man geht raus, ne? Egal jetzt, ob es gut oder schlecht ist, ne? Aber überhaupt diese Fähigkeit zu verlieren, Emotionen zu spüren und das alles von so einer allumfassenden Leere und Stille irgendwie geprägt ist, das stelle ich mir.
Ja, und ja eben nicht von Trauer.
Genau, ja, genau.
Also das ist ja eben so, ganz viele denken, ja, ich fühle mich voll depri, ich bin voll runtergezogen, ich bin traurig. Ja, aber das geht halt noch tiefer, weil die Hochdepressiven in ihrer Hochphase sagen halt, ja, ich wäre froh, wenn ich wenigstens Trauer verspüren würde.
Genau.
Ich wäre gerne traurig über meinen Zustand.
Genau, weil Trauer ist ja auch eine total krasse Emotion. Also Trauer, das kennt man ja, wenn man wirklich traurig über etwas ist, das ist ja so eine starke Emotion. Natürlich zieht das einen runter, aber es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl und es macht was mit einem. Und depressive Menschen können, also natürlich nicht alle, ne, aber viele depressive Menschen können das auch nicht spüren. Sie spüren einfach gar nichts. Und das ist noch schlimmer, als nur traurig zu sein, finde ich.
Für uns sieht das aus wie Trauer, wenn die dann auf der Couch sitzen oder so schluffen. Aber das ist es halt nicht. Und ich glaube, das ist einer der größten Mythen, die um Depression kreisen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, weil wir halt eben, also wir, die Nicht-Depressiven, das Wort Depri und deprimiert eben mit Traurigkeit gleichsetzen. Und dann natürlich die Transferleistung entsteht, ach so, der ist depressiv, ja, der ist traurig, der ist niedergeschlagen wegen irgendwas, ne? Aber es gibt ja verschiedene Arten der Depression. Vielleicht sprechen wir ja einmal darüber, was es alles für Depressionsformen gibt, um das zumindest ein bisschen definieren zu können.
Okay. Ich versuche das gleich mal mit Tönen gleichzusetzen. Mal gucken, ob es klappt, um euch das irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Mimi, du guckst sehr, was?
Ja,
wenn es kacke wird, schneidest du es einfach raus.
Okay.
Einmal gibt es die depressive Episode mit vollständigem Nachlassen der Symptome. Das ist also wenn das die gute, also die normale Stimmung ist, wir sagen nicht die gute Stimmung, sondern einfach ein Fühlen von etwas ist, dieses Diet, dann gibt es Diet. Und dann geht es wieder ganz normal ins Diet zurück. Also, das wäre zum Beispiel ein Diet, Diet, Diet.
Ich verstehe, was du sagen willst, ja.
Findest du das zu abstrakt?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht abstrakt. Ich finde es nur lustig, weil ich sehe dich ja dabei, während du diese Sounds machst. Ja. Vor allem, weil du es auch mit deiner Hand anzeigst, aber die Hand sehen die Leute nicht, Sarah.
Ja, das ist für meinen Klang, so. Damit ich den richtigen
Vibe
finde.
Damit du den richtigen Ton hast, okay, verstehe.
Ja, absolut. Dann gibt es die depressive Episode mit unvollständigen Nachlassen der Symptome. Das ist dann, dann kommt die Depression, und dann geht es ein bisschen höher, aber nicht ganz zurück. Kannst du aufhören zu lachen? Ich lass das jetzt. Ich versuche das bildlich zu machen.
Ich reiß mich ja zusammen. Ich finde das ja auch gut. Ich gucke dich jetzt einfach nicht
guck
mehr
weg.
An. Ja.
Guck weg.
Okay, ja.
Dann gibt es einmal die wiederholende Depression, die ist dann so. Mhm. Dann, die kommt immer wieder in verschiedenen Abständen. Dann gibt es einmal die Dysthymie. Das nennt man die langanhaltende depressive Verstimmung. Die geht nicht ganz so tief, aber bleibt. Das ist dann die geht nicht ganz so tief, ist aber halt langanhaltend.
Mhm.
Dann gibt es die depressive Episode mit vorhergegangener Dysthymie. Also die ist normal, dann kommt ein bisschen abgesacktere Stimmung. Und dann kommt die tiefe Depression. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch, aber nicht ganz hoch.
Aber bedeutet das quasi, dass diese Menschen nie wieder in den normalen Zustand kommen können?
Lange nicht. Lange nicht. Also eine chronische depressive Episode dauert länger als 2 Jahre. Das ist dann dieser Zustand, wo es halt einmal runtergeht und dann nur unten bleibt. Ne? Die chronische Depression, da gibt es keine Besserung. Dann gibt es diese Phasen, diese wunderschönen Töne, überhaupt nicht.
Mhm.
Es gibt aber zu den jeweiligen depressiven Arten immer noch eine leicht-, mittel- oder schwere Möglichkeit. Also es ist unfassbar kompliziert. Du kannst zum Beispiel eine wiederholende Depression haben mit super schweren Symptomen. Du kannst auch eine wiederholende Depression mit leichten Symptomen haben. Und deswegen ist es so schwierig und deswegen nervt es mich so, wenn die Gesellschaft, die keine Ahnung hat, meint, darüber urteilen zu dürfen, wann jemand eine Depression hat und wann nicht.
Mhm.
Und die langanhaltende depressive Verstimmung, also die Dysthymie, hat auch die Symptome mehr als 2 Jahre. Die ist aber nicht so stark ausgeprägt.
Mhm.
Schlimm ist es, glaube ich, wenn du diese Dysthymie hast mit ganz tiefen Löchern dann zwischendurch. Mhm. Oder halt wirklich über 2 Jahre hinweg eine ganz, ganz schlimme Depression hast.
Mhm. Boah, ey, 2 Jahre, das ist echt saulang.
Und die eventuellen Hilfsmittel und Medikamente, die machen dich ja dann nicht high und happy, sondern die dümpfen einfach die schlimmen Tage ab, dass sie nicht ganz so schlimm sind.
Mm.
Ne? Und während dieser Phasen ist es so, dass man halt dann das Interesse an Freunde verliert, an alltägliche Tätigkeiten, die Arbeit im Haushalt oder Hobbys oder Unternehmungen mit Freunden eher meidet, sich einigelt. Man fühlt sich kraft- und antriebslos, hoffnungslos. Hat dann so eher schlechte Erwartungen an die Zukunft. Das habe ich auch ganz häufig erlebt.
Mhm.
Ja. Es gibt aber auch viele körperliche Symptome. Und da haben wir auch schon bei Burnout ein bisschen drüber gesprochen, dass ich meist über diese körperlichen Symptome checke, okay, wir reden hier wahrscheinlich über etwas Depressionsartiges.
Mhm.
Ob es jetzt ein Burnout oder eine Depression oder was Bipolares ist, muss dann eh ein Facharzt für sich entscheiden. Ich gebe ja da nur den ersten Impuls. Aber bei einem Burnout ist ja der Unterschied, es ist ja unsere allererste Folge, wenn ihr die nicht gehört habt, gerne reinhören, dass es in einer Lebenssituation so ist, dass man diese Symptome hat.
Mhm.
Und eine Depression, da macht es einfach überall Peng.
Mm. Ist allumfassend, ja.
Genau. Ne? Und es gibt halt auch da körperliche Symptome, wie auch beim Burnout. Ne? Es ist eine verminderte Konzentration und Aufmerksamkeitsfähigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, ganz viele Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, Schlafstörungen und das fand ich total krass, eine innere Unruhe, also sich richtig gehetzt fühlen. Das habe ich tatsächlich bei einem Vater gemerkt, wo ich dachte, der ist die ganze Zeit unruhig. Der kam abends nicht runter. Der war schon fast zwanghaft, wenn es darum ging, seine Wohnung erstmal richtig sauber zu machen und aufzuräumen, bevor er runterkommen konnte. Dann ist er abends ins Bett gegangen und der war richtig angespannt. Der konnte sich überhaupt nicht entspannen. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, wissen Sie, dass das ein Symptom von Depression ist? Da hat er mich angeguckt, als wäre ich der Weihnachtsmann. Na, also das, dann haben wir dann darüber gesprochen, habe ich ihm ein paar andere Symptome noch dazu gesagt und da konnte er sich da ein bisschen wiedererkennen, aber er war hochschockiert, weil es eben nicht diese, was die Gesellschaft denkt, klassisch Depressive ist. Viele, die dann auch noch Schuld und Scham verspüren oder eben nicht traurig sind, sagen, ja, aber ich hab ja, kann ja keine Depression haben. Das ist was anderes, weil ich bin ja nicht traurig. Und ich fühle mich ja nur schuldig. Oder ich brauche einfach nur mal einen längeren Urlaub.
Ja, ich finde das tricky, weil es gibt ja tatsächlich auch immer wieder so, ja, ich sag mal, deprimierende Phasen. Das hat ja jeder mal oder das haben ja auch ganz viele, die sich richtig down fühlen und das auch für ein paar Tage, ne? Und auch das Gefühl haben, sie kommen dann nicht wieder raus. Und wir wollen das jetzt natürlich nicht minimieren, ne? Dass Leute auch ohne Depression sich so fühlen können. Nur diese Unterscheidung ist halt wichtig in der Diagnostik und auch, wie man dem Menschen dann halt helfen kann, ne? Weil wenn du halt eine richtige Depression hast, hast du ja ganz andere Merkmale und ganz andere ja, Therapieansätze, als wenn du halt einfach nur mal eine Stimmungsschwankung hast oder mal ein paar Tage hast, wo es dir schlecht geht. Ne? Also ich kenne das auch von Freunden oder auch von mir selbst, so dass du ein paar Tage halt wirklich das Gefühl hast, sag mal, was ist denn jetzt los? So die ganze Zeit nur schlechte Laune und so weiter. Aber da ist halt eben nicht mit Depression gleichzusetzen. Also das ist halt echt tricky irgendwie. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen laufen halt auch so viele erstmal mit ihrem Leid undiagnostiziert rum. Und es wird halt dadurch nicht besser, ne? Ja. Was auch krass ist, ist, dass häufig Betroffene verzögerte Reaktionen und langsame Bewegungen haben. Und das ist wirklich so. Ich habe mal jemanden gesehen, der in einer ganz, ganz tiefen Depression gesteckt hat. Der kennt ihr so Mania? Also gefühlt war das Faultier da schneller. Das war echt krass und er selber hat das nicht gesehen und ich habe es einmal erlebt, dass jemand so verlangsamt war und er selber hat das auch nicht mitbekommen. Er hat sich halt nur gewundert, warum er für viele Sachen einfach länger braucht. Der hat Ewigkeiten gebraucht, um sich Schuhe zuzumachen und neben dem zu gehen, war super anstrengend. Also generell finde ich es mit super schwer depressiven Menschen zu arbeiten unfassbar anstrengend. Das ist nicht meine Lieblingspsychische Störung. Ich habe einen Kollegen, der macht das einfach so unfassbar gut. Also der passt sich deren Level einfach komplett an. Ich finde das total bemerkenswert. Ich will dann immer den Energie geben irgendwie, aber das funktioniert natürlich nicht und das zieht an mir total und es ist super anstrengend, wenn man die das kennen oder die das auch schon mal durchhaben, eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden mit einer depressiven Person, boah, danach bin ich fix und foxy. Bin ich echt fertig. Das ist unglaublich, was das für eine Dynamik ist. Und der macht das, also der verbringt auch 5 Stunden mit einem der Jugendlichen. Das macht er super gut. Ich finde das total bemerkenswert.
Ist es nicht so, dass man, weil du gerade gesagt hast, du willst den Energie geben, das bringt natürlich erstens nichts und zweitens, setzt sie das dann nicht auch so ein bisschen unter Druck?
Ja. Ja, klar. Deswegen muss ich mich ja so hart selbst kontrollieren.
Mm.
Also die reden dann oft auch verlangsamt und gehen verlangsamt. Und was ich da ja oft gerne mache, ist, wenn ich zu denen sage, so lass mal eine Runde spazieren gehen, dann sagen die, ja, ne, wofür? Wenn ich sage immer, boah, ich habe heute echt auf dich gezählt, die Hunde müssen raus. Da arbeite ich halt super gerne tiergestützt. Dann sehen die dahinter einen Sinn und eine Verantwortlichkeit und dann gehen die mit mir raus. Und Bewegung, frische Luft, ne, Kreislaufaktivierung ist super, super wichtig und richtig in der Situation. Aber das ist für mich, ich muss ganz langsam gehen. Ich darf denen nicht das Gefühl geben, dass die zu langsam für mich sind oder irgendetwas für mich nicht gut genug machen. Oder manchmal ist es auch super anstrengend, einfach eine Stunde still nebeneinander herzugehen und das auszuhalten.
Mhm. Krass. Das heißt manchmal, wenn die dann nicht reden wollen oder sowas, dann spaziert ihr einfach nur still und sagt dann nichts?
Ja. Ja. Hart verdientes Geld, sag ich dir. Ja,
krass.
Weil ich muss ja akzeptieren und respektieren, dass die Person mir gerade eine Grenze gibt und nicht reden will. Und die meisten wollen ja dann auch nicht reden. Da ist es ja das erste Ziel überhaupt, dass die körperlich akquiriert werden.
Mm.
Dann sage ich auch, du musst nicht mit mir reden, wenn du nicht willst. Und bei manchen, wenn die dann körperlich in Wallung kommen, dann kommt das dann. Und manche sitzen das auch einfach so hart aus.
Ja, wer keinen Bock hat, hat keinen Bock.
Und sag ich, willst du jetzt? Nein? Nein? Oh, kann ich super gut aushalten. Kann ich super gut aushalten. Sagst du, ich frage 5 Minuten nochmal, ja? Sagst du dann Bescheid? Okay, kein Problem. Was auch noch dazu gehört, sind verminderter Appetit, Druckgefühl im Hals und Brust, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindelgefühle oder Herzrhythmusstörungen sogar. Und was total interessant ist, finde ich zumindest, was aber total Sinn macht, wenn man sich darüber Gedanken macht, sexuelle Funktionsstörungen und ein Libidoverlust, beziehungsweise sogar bis zur Ausbleiben der Menstruation.
Mhm. Ja, stimmt,
was ja total Sinn macht, wenn man über diese Leere spricht, ne?
Ja.
Als ich das erste Mal mit einem betroffenen Paar darüber gesprochen habe, war ich auch erst so, what? Wieso?
Mhm.
Ah ja, wenn ich mir das so überlege, macht das schon Sinn. Weil ich gesagt habe, dass die meiner Meinung nach seine Frau depressiv ist und die Frau das auch nicht so gesehen hat. Dann habe ich gesagt, naja, so und so und so, aber haben sie denn Lust auf Sex? Und dann guckt die mich an und hat gesagt, also ganz ehrlich, Frau Kutsch, wir haben 3 Kinder. Wer zum Teufel hat Bock auf Gartenarbeit? So, das ist das beste Verhütungsmittel, was man haben kann, wenn man einfach 3 Kinder hat. Und die hat jedes ihrer Symptome mit einer anderen Erklärung erklärt, was ja auch total Sinn macht für sich. Und der Mann meint dann auch so, also meinen Sie tatsächlich, dass das wieder möglich wäre, dass das nicht nur an den Kindern liegt? Das will ich jetzt nicht für Sie hoffen. Das war tatsächlich auch so. Als sie dann später gut eingestellt war, kam die Libido zurück. Also es macht aber ja Sinn, wenn du dich leer fühlst, kannst du natürlich auch keine Lust auf Gartenarbeit verspüren.
Ja, und auch interessant, dass die das halt selbst so runterspielt, ne? Ist ja klar. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es natürlich auch immer noch als Zeichen der Schwäche gesehen wird, so Depression oder depressiv sein, ne? Und diese einzelnen Symptome, weil es ja auch eben Symptome sind, die ja, man einfach auch kennt häufig, ne? Dadurch wird das natürlich auch untergespielt. Das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Arm gebrochen oder sowas. Das ist nichts Alltägliches, deswegen weiß ich sofort, was ich machen muss. Aber ja, das ist ja auch was sich über die Zeit entwickelt. Du bist ja nicht von heute auf morgen depressiv. So, das ist ja ein schleichender Prozess. Und klar hast du dann so, ach ja, ich habe ja 3 Kinder. Ach, mein Leben ist einfach gerade stressig. Hier ist einfach gerade viel los. Mir ist ja klar, dass ich jetzt nicht immer happy sein kann. Und weiß ich nicht. Also das wird ja schon dadurch, dass es halt so, dass Emotionen einfach ja so ein Teil des alltäglichen Lebens sind. Und man meint dann irgendwie, ja, ist doch ganz normal und ist jetzt nicht so schlimm und so weiter. Dass man das dann selbst so runterspielt einfach bis... Ja, es wahrscheinlich so krasse Symptome sind, dass man es nicht mehr ignorieren kann.
Ja, genau. Und ich war halt wegen was anderem in der Familie und das war halt, ich sag mal, blöd, ein Zufallsbefund.
Mm.
Gott sei Dank habe ich sie dann dazu bekommen, dass ich gesagt habe, lassen Sie es doch einfach testen, wenn es nicht so ist. Dann gebe ich Ihnen Käffchen aus und Sie hatten recht und ich war einfach mal wieder paranoid. Und wenn es dann so ist, dann ist es doch auch gut, dann haben sie wenigstens eine Erklärung und ja. Es kann ihnen geholfen werden.
Ja.
Ja. Manche lassen sich noch nicht mal darauf ein, aber das muss man auch akzeptieren. Was soll ich da machen? Das ist deren Entscheidung, es sind freie Menschen. Ich kann immer nur Impulse geben und Ratschläge und ob die umgesetzt werden, wie die umgesetzt werden, das ist deren Entscheidung.
Mhm.
Auch bezüglich ihrer Kinder. Ich glaube, was gut geguckt werden muss, ist, das haben wir ja eben auch schon gesagt, dass es wirklich diese Diagnose die reine Depression ist und dass es eben nicht eine bipolare Störung oder Burnout ist. Oder was ich auch schon mal erlebt habe, ist eine depressive Anpassungsstörung bei Menschen, die belastende Erlebnisse in ihrem Leben hatten.
Mhm.
Wie zum Beispiel ein Tod oder eine Trennung oder ein krasses Lebensereignis. Und dann ist zum Beispiel, die Eltern haben sich getrennt und die Mutter kam zu mir, während ich in der Familie war. Und die Mutter kam zu mir und hat gesagt, Fritzchen ist hochdepressiv, der ist hochdepressiv, wir brauchen jetzt sofort Hilfe. Ich habe gesagt, jetzt halten Sie mal bitte den Ball flach. Fritzchen darf trauern, der darf depressive Anteile gerade haben, weil er einfach unendlich traurig ist, dass seine Eltern sich trennen. Jetzt warten wir mal ab, bis er sich der Situation angepasst hat. Und wenn dann das immer noch so ist, immer noch die gleichen Symptome sind, dann gebe ich ihm vollkommen recht. Aber jetzt, gerade in einer akuten Situation, kann man gar nicht sagen, ob das eine wirkliche Depression ist oder ob es diese Anpassungsstörung ist. Und es war diese Anpassungsstörung.
Hm. Aber ist ja immerhin schon mal gut, dass die Mutter dafür so ein Gespür hatte. Ne? Also besser so als anders. Und auch ihr, Leute, ne, wenn ihr das Gefühl, wenn ihr nur die leichte Vermutung habt, dass ihr eine Depression haben könntet, lasst es abchecken, selbst wenn es keine Depression war. Es war mit Sicherheit nichts Schlimmes, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht braucht ihr trotzdem ein paar Stündchen bei einem Therapeuten, mal über andere Sachen zu sprechen oder irgendwas. Lasst es einfach in jedem Fall immer abchecken. Es ist nie was Schlimmes und nie ein Zeichen von Schwäche. Auch wenn wir jetzt hier sagen, dass irgendwie nicht alle, die deprimiert sind, haben eine Depression. Ist so, aber lasst es trotzdem abchecken, wenn ihr die leiseste Vermutung habt. Immer so rum ist immer besser.
Wir können es nicht oft genug sagen. Definitiv. Bitte immer einmal zu viel als einmal zu wenig.
Genau. Das goldene Thema bei den psychischen Erkrankungen immer bei uns. Woher kommt es denn? Was ist die Ursache? Wieso kriegt man sowas? Ist es genetisch veranlagt oder nicht? Das sind ja immer so unsere Kasus-Knactus-Fragen. Bei der bipolaren Störung war es ja zum Beispiel so, dass es eine sehr starke genetische Komponente hat. Und bei der Depression ist es so, dass es eine genetische Komponente haben kann. Richtig?
Kann. Kann, richtig, ja. Natürlich machen wir es jetzt noch ein bisschen komplizierter mit der Ursachen- und Entstehungsgeschichte.
Es war einmal.
Können natürlich, haltet euch fest, wie könnte es anders sein, Trommelwirbel bitte, ganz viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen.
Was?
Also Veranlagung hast du ja gerade schon gesagt, ne? Es kann eine Veranlagung sein, muss es aber nicht. Und es gibt so eine schöne Kausalitätskette, wie ich finde, woran man es so ein bisschen erklären kann, grob. Und dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Also du kannst die Veranlagung von deinen Eltern, von deinen Großeltern, whatever, das wird auch immer in der Testung gefragt, schon mitbringen.
Mhm.
Oder du kannst halt in deiner frühen Kindheit schwierige Situationen erlebt haben.
Mhm.
Aber allein das macht es nicht aus, dass man eine Depression bekommt.
Mhm.
Dazu muss es halt auch noch einen Auslöser geben. Irgendeinen Stressauslöser oder so, der diese Krankheit dann auch auslöst. Wie zum Beispiel Stress in der Schule, Konflikte mit Freunden oder Familie. So, ne? Das ist halt so der Punkt. Nicht nur, weil du das genetisch schon in dir drin hast, heißt es, dass es definitiv ausbrechen wird.
Mhm.
Also das ist ja das Spannende an der Psychologie. Gib drei Kinder, die schon selber etwas in sich mitgebracht haben, in das gleiche soziale Umfeld. Die werden sich alle drei unterschiedlich entwickeln und alle unterschiedliche Präferenzen für sich entwickeln oder verletzte innere Kinder.
Mm.
Alle andere Themen für sich haben.
Mm.
Obwohl die ja die gleichen Voraussetzungen bekommen.
Mm.
Das liegt halt in uns trotzdem. Es gibt manche Begründungsmodelle, wo man sagen kann, ah, der hat eine Depression, ah ja, ist ja wahrscheinlich, der hat das und das und das durch oder die hat das und das durch. Aber letztendlich gibt es auch viele Menschen, die gar nichts haben, obwohl die einiges in ihrem Leben durch haben. Es ist echt verrückt.
Ich habe darüber auch gelesen, dass zum Beispiel, wenn du depressiv wirst nach einem schlimmen Ereignis zum Beispiel, dann ist dieses Ereignis nicht die Ursache für deine Depression, sondern die Depression hat schon die ganze Zeit in dir geschlummert, sozusagen. Und dieses Ereignis war quasi nur das Tor für die Depression, um eben auszubrechen, sozusagen. Und wenn du keine Veranlagung dafür hast,
ja,
oder wenn es nicht in dir schlummert, dann kannst du solche schlimmen Erlebnisse oder Stress oder Todesfälle auch überleben, sag ich mal, ohne depressiv zu werden. Also es kommt halt drauf an, wie dein Körper oder deine Psyche mit diesen Ereignissen quasi umgehen kann und ob eine Depression quasi auf dem Zug dann aufspringt oder nicht. Aber es ist nicht die Ursache. Dieses Event hat die Depression jetzt nicht erzeugt oder so.
Ja, genau. Hast du gut erklärt. Ja, absolut. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch mit dieser Veranlagung auch ohne größere Stressereignisse in eine Depression rutschen.
Genau.
Ist halt voll arschig.
Ja. Das heißt also, wenn jemand aus deinem nächsten Familienumfeld, deinen Eltern oder Großeltern depressiv sind oder waren, hast du eine höhere Chance, auch depressiv zu werden. Du musst es aber nicht werden. Oder eben, wenn du in deiner frühen Kindheit etwas Schlimmes erlebt hast, kann das auch quasi dafür sorgen, dass eine Depression dann anfängt, in dir zu schlummern und darauf wartet, auszubrechen. Muss aber auch nicht heißen, dass sie dann ausbrechen muss. So.
Exakt. Schön, oder?
Ja, das macht es super toll, denn alles kann, nichts muss.
Wie immer.
Wie immer.
Ja. Also es gibt tatsächlich auch noch ein paar körperliche Risiken, Risikofaktoren. Und zwar ist es tatsächlich statistisch gesehen so, dass wenn man an Adipositas leidet, eine Stoffwechselstörung oder Infektion oder chronische Erkrankungen, man auch eher dazu neigen soll, depressiv zu werden.
Ah, okay.
Was für mich auch Sinn macht, wenn man überlegt, dass das aus einer tiefen Unzufriedenheit andauernden Stress entsteht.
Mm.
Na, und wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach immer Schmerzen habe, das wäre für mich ja der Oberhorror. Ich bin ja schon mit meiner Migräne völlig bedient und sauer. Ich bin einfach grumpy auf meine Migräne. dann kann ich mir vorstellen, wie krass das ist, einfach immer Schmerzen zu haben.
Mm.
Ich fände es so krass und so unfassbar beeindruckend, wenn ich Menschen sehe, die immer Schmerzen haben, die gut drauf sind.
Mm.
Ich wäre einfach der ekelhafteste und schlechteste chronisch Kranke. Ich hätte einfach keine Freunde, die würden alle gehen. Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch eher ja, Leute depressiv werden lässt.
Mm.
Jetzt kommt ein Punkt, der ist super interessant für gleich, nämlich was auch eine Depression hervorrufen kann oder begünstigen kann, ist eine hormonelle Umstellung.
Mhm.
Wie bei der Pubertät, bei einer Schwangerschaft, im Wochenbett oder in den Wechseljahren.
Mhm.
Das heißt, auch wenn du bis zu den Wechseljahren keine Depression hattest, kann es dann sein, dass du dann depressiv wirst. Ist das nicht scheiße?
Ja, aber ich sag's dir, die Hormone bestimmen einfach alles. Das ist so krass. Also, was Hormone einfach für einen heftigen Einfluss auf uns haben, auf unsere Psyche und auf unsere Stimmung und auf unsere Gesundheit. Also, das finde ich immer,
einfach
immer
hart wieder, unterschätzt.
Ja, das finde ich immer, immer wieder einfach so krass, wirklich.
Was ja natürlich auch eine Depression begünstigt sind, das hast du eben schon gesagt, Mimi, Traumata wie Misshandlungen, Vernachlässigung, Krieg oder Verlust in der Kindheit.
Mhm.
Gewalterfahrungen, ne? Extreme Einsamkeit, belastende Lebensereignisse wie Trennung oder berufliche Enttäuschungen, schwerwiegende Diagnosen, habe ich schon gesagt.
Mm.
Und gewisse Lebensgewohnheiten wie Ernährung, Rauchen und Bewegungsmangel.
Mhm.
So. Bei Jugendlichen sind das noch ein paar andere Sachen, die da mit reinspielen. Nämlich Mobbing, soziale Isolation, unerwünschte Schwangerschaften, was ich vollkommen nachvollziehen kann.
Mhm.
Über- und Unterforderung in der Schule, was ein ganz krasses, wichtiges Feld ist, ja genau. Und starke Konflikte in der Familie, die anhaltend sind. Also nicht, man streitet sich mal, sondern starke Konflikte mit den Eltern. Das wird völlig unterschätzt. Genauso wie diese Über- und Unterforderung in der Schule wird auch völlig unterschätzt, meiner Meinung nach.
Mhm.
Immer dieses von den Deutschen, ja, wir müssen die Kinder fördern, wir müssen die fördern, ja. Man kann sie aber auch einfach überfordern und dann merkt man es einfach erst, wenn es zu spät ist, weil der Druck einfach so extrem ist. Meiner Meinung nach, ja. Genau, das sind so die, die Ursachen, die bei Kindern und Jugendlichen eher zu einer Depression führt. Und die soziale Isolation, wenn wir jetzt wieder an Corona denken, dann, liegt es auf der Hand, warum wir im Moment einfach Fallzahlen haben, die explodieren. Depression bei Kindern und Jugendlichen, die können alle drei Stadien haben, also mittel, leicht und schwer. Und ich habe ein paar Zahlen für euch, die ein bisschen erschreckend sind. Im Vorschulalter haben ca. 1% aller Kinder eine Depression diagnostiziert bekommen. Im Grundschulalter sind es 2%, die betroffen sind. Und aktuell sind es bei allen Jugendlichen 3-10% zwischen 12 und 17 Jahren, die in Deutschland betroffen sind.
Das ist schon nicht so wenig, ja.
Und tatsächlich habe ich eine Jugendliche, die 16 Jahre alt war und schon immer laut der Eltern aus meiner Sicht krasse depressive Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Und als ich den Eltern gesagt habe, dass ich mir wirklich Sorgen darum mache, haben die gesagt, dass die das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil Özlem schon immer so war.
Mhm.
Seitdem die denken können, war die so. Und habe ich gesagt, ja gut, dann.
Das macht es nicht besser.
Depression. Ja. Und das tat mir so leid, weil die haben mich ganz schockiert angeguckt und wollten das natürlich überhaupt nicht wahrhaben und mir nicht glauben.
Hm.
Die sagt, ja, aber Frau Kutscher, ist die seit dem Grundschulalter? Die ist seit dem, nein, noch länger, sagte dann die Mutter. Die ist noch länger, die ist schon immer so, ja. Aber das ist halt dann irgendwann auch schwierig herauszufinden, ist es die Depression oder ist es wirklich der ein Teil von einem und ein Charakterzug geworden? Einiges davon wird mit Sicherheit auch ihr Charakter sein, aber einiges war definitiv hochproblematisch und sie hat dann wirklich auch eine chronische Depression diagnostiziert bekommen mit 16, ne? Ja, moin.
Das ist schon eine krasse Diagnose als Teenager, finde ich.
Ja, mitten in ihren Hormonen. Chaos.
Ja, in so einer schwierigen Zeit, wo es eh schon auch bei gesunden Kindern schon ganz viel auf sie einprasselt und sie beschäftigt und dann kriegt man so eine Diagnose. Das ist natürlich schon echt übel.
Ja, und wahrscheinlich werden wir nie herausfinden, wann es tatsächlich angefangen hat, weil es, wie du auch schon eben gesagt hast, ein schleichender Prozess ist, aber Fakt ist, dass die Eltern meinten, sie wäre auch schon in der Grundschule so gewesen.
Wenn man nicht weiß, wann das angefangen hat, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es schon sehr früh angefangen hat, wenn die Eltern sagen, die war schon immer so, dann kennt die ja auch gar kein Leben außerhalb der Depression. Das heißt, für die ist das ja die Norm, sich so zu fühlen.
Die war auch tatsächlich ein bisschen wie Wednesday. Nicht von der Frisur oder so, aber von ihrer Mimik.
Mhm.
Und das war halt, so war die halt auch bei ihren Freunden. Also die hat auch so ganz komische Kommentare gemacht. Aber die haben halt gedacht, die wäre halt so wie Wednesday. Das wäre so voll ihr Ding so.
Hm. Kann ja auch sein. Es gibt ja auch mit Sicherheit Leute, die einfach so sind, die keine Depression haben, ne? Aber wenn man sich jetzt so vorstellt, dass die halt wirklich depressiv war, also diese Leere gespürt hat und all die Symptome, die wir eben gesagt haben, wie furchtbar ist das, dass du nicht weißt, wie eigentlich das Leben sein sollte, normalerweise, ja, ohne diese Depression. Und dann, wenn die dann richtig eingestellt war, dann, das war ja für die komplett Awakening.
Überfordernd. Ja. Ja, das war überfordernd. Das war völlig überfordernd. Die hat gesagt, die will das nicht spüren.
Ja,
will
das klar. Nicht.
Mhm. Also es ist wirklich tragisch, ne? Weil die gesagt hat, als ich gefragt habe, wann hast du denn sowas wie Freude verspürt? Und dann guckt die mich an und sagt, noch nie. Und ihre Freundin, die daneben steht, fängt an zu lachen.
Mhm.
So, ja, das ist so eine typische Antwort von Özlem. Aber guck mal da, als das und das war, da hast du doch gelacht. Ich bin ja auch nicht geistig eingeschränkt.
Mhm.
Aber die Frage ist, und das ist ja auch super subjektiv, ich fand das super spannend und habe mich lange damit beschäftigt, weil die Frage ist, wer sagt uns denn, dass das Freude ist, was wir fühlen? Es ist ja auch super individuell.
Mhm.
Oder wenn man sagt, du brauchst jetzt auch nicht so traurig sein. Wieso? Also wieso kann mir jemand anders sagen, wie ich was zu fühlen habe und wie nicht?
Mhm.
Und woher will der wissen, wie ich was fühle? Also ich finde es super spannend. Danach habe ich mich da echt viel mit auseinandergesetzt. Weil die Therapeuten auch echt an ihr ein bisschen verzweifelt sind, weil die dann versucht haben, so ganz Früherziehung, sozial-emotionales Training mit der zu machen und so Gefühlskarten. Und dann, wie fühlst du dich wütend? Ja, keine Ahnung.
Mhm.
Und dann hat die halt das so gemacht, wie sie denkt, dass das angebracht wäre.
Mm, die hat das dann quasi versucht nachzustellen, wie andere Leute das beantworten
würden. Und dann haben halt ein paar, genau, und ein paar haben dann gesagt, dass die vielleicht autistisch wäre.
Mm.
Also es war echt super, super interessant, ja. Häufig ist die Depression bei Kindern und Jugendlichen kombiniert mit einer anderen psychischen Erkrankung, nämlich entweder einer Essstörung, einer Angststörung oder einem ADHS.
Mhm.
Macht es jetzt auch nicht weniger kompliziert, weil dann hat man ja noch mehr Symptome, die da rumkreuchen und fleuchen.
Und das eine bedingt das andere dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, manchmal natürlich, na klar, ne? Und was du eben auch schon gesagt hast, ist auch super wichtig zu sagen, naja, die Erkennung ist nicht wirklich leicht, weil Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Dramarama und andere depressive Symptome auch Teil der Pubertät sind.
Ja, und auch wie Teil gesagt, von des Kindseins natürlich, ne, auch wenn man über Kinder spricht.
Ja. Ja, natürlich, aber gerade in der Pubertät, ihr kennt meine Story, in der ich zusammen einen Zusammenbruch hatte aufgrund meiner fehlenden Oberweite.
Ja.
Ich habe es gefühlt.
Ja, aber das heißt, du hattest keine innere Leere. Du hast deine Gefühle sehr stark zum Ausdruck gebracht.
Genau. Und bei einer leichten Depression hat man ja auch nicht diese große innere Leere. Ne? Dann ist sind es ja nochmal andere Symptome. Aber deswegen ist es einfach so super schwierig.
Mhm.
Es stehen andere Verhaltensweisen dann im Vordergrund. Ne? So die Reizbarkeit und das häufige Streiten können halt auch Teil einer Depression sein. Aber deswegen fällt es halt den Erwachsenen überhaupt nicht auf. Wenn eine 15-Jährige häufiger gereizt ist oder sich mit ihren Eltern streitet, wird keiner direkt Depression schreien.
Ja, klar.
Ja, und was halt auch krass ist, das erlebe ich immer wieder, immer wenn ich gerade denke, ich wüsste so gerade, wie der Hase läuft bei einer Depression, dann kommt noch ein anderer Fall um die Ecke, der irgendwie nochmal was ganz anderes aufmacht. Mhm. Also es sind alles Einzelfälle und die unterscheiden sich häufig stark voneinander und vor allen Dingen in den verschiedenen Entwicklungsaltern nochmal. Mm. Na, das darf man nie versuchen, über einen Kampf zu scheren. Ja, und dann aus Furcht von Stigmata wird dann halt auch viel zu spät erst Hilfe geholt.
Ja.
Und das macht es halt alles irgendwie den ganzen Brei nicht besser.
Wie wird denn eine Depression richtig diagnostiziert? Also es gibt ja auch so ein paar Diagnostikmerkmale. Ne? Ich habe zum Beispiel gelesen, wenn 2 von 3 Kernsymptomen über mindestens 2 Wochen andauernd da sind, dann geht es stark in die Richtung von Depressionen.
Mhm.
Das ist aber, also das stand quasi so in so einem Diagnostikbogen. Du hast ja eben aber auch erzählt, dass es natürlich auch eine Anpassungsstörung sein kann, wenn man für zwei Wochen ja so eine depressive Verstimmung hat. Wie wird sowas denn diagnostiziert? Das müssen ja wahrscheinlich ganz viele Gespräche sein und das muss ja über einen längeren Zeitraum passieren, oder?
Ja. Also es wird in, wie alle anderen Diagnostiken, wird das in der psychiatrischen Praxis für Kinder und Jugendliche diagnostiziert. Und da werden verschiedene Tests gemacht, Intelligenztests, Aufmerksamkeitstests und Fragebögen werden gegeben.
Mhm.
Und je nachdem, worauf man quasi die Fragestellung setzt, also die sagen ja dann, ja, guten Tag, Frau Kutsch, was können wir denn für Sie und Ihre Kinder tun? So, wenn ich sage, boah, ich glaube, die ist irgendwie so ein bisschen depressiv, dann gucken die natürlich in eine andere Richtung, als wenn ich sage, ich hätte gern eine ADHS-Diagnostik.
Mhm.
Und dann wird dann halt erst so ein bisschen auch gesprochen, mit den, natürlich mit den betroffenen Kindern, aber auch mit den Eltern. Einmal, manchmal auch zweimal, es werden Fragebögen den Eltern gegeben, es wird eine Fragebogen in die Kita gegeben oder in die Schule. Es werden halt verschiedene Bezugspersonen dazu befragt.
Mhm.
Und witzig ist es eigentlich immer, wenn der Fragebogen der Eltern ganz anders aussieht als der der Jugendlichen. Den mache ich ja dann meistens mit denen. Ne? Ich habe da nochmal einen eigenen. Ja, und das ist dann manchmal, geht das dann völlig auseinander. Das ist dann manchmal schon interessant. Und dann wird dann halt in Gesprächen ermittelt, warum das so ist.
Also quasi die Wahrnehmungen in bestimmten Situationen zum Beispiel, ja, wie quasi die Eltern eine Situation beschreiben und wie der Jugendliche dann so eine Situation beschreibt wahrscheinlich, oder?
Ja, wie sie sich, wie der Jugendliche oder die Jugendliche sich fühlt.
Mhm.
Also hast du ein Gefühl von innerer Leere und dann kommt dann der Fragebogen zu den Eltern. Haben sie das Gefühl, ihr Kind ist manchmal rastlos oder hat das Gefühl von innerer Leere, hat es schon mal suizidale Gedanken geäußert, so? Und mir sind diese Fragebögen immer, ich bekomme immer Ärger, weil ich da noch was zu den Fragebögen dazu schreibe, aber die können ja da nicht ausgewertet werden.
Du machst aber mir so ist dann Sternchen? Wichtig,
noch was dazu zu schreiben. Ja, was ich dazu noch erwähnen wollte.
Ja.
Genau. Weil ich immer, ich kriege dann immer Ärger, das kann ja nicht mit einbezogen werden.
Ja, das ist ja immer dieses Ding bei diesen Diagnostikfragebögen. Die müssen natürlich vereinheitlicht sein, damit man da ja, in irgendeiner klar. Form was auswerten kann. Ne?
Ich denke dann immer, wenn ich noch einen anderen Impuls setze, dann kommen die vielleicht auch noch auf die Idee, was anderes zu testen. Was ich ja selber nicht, ich bin ja keine Psychologin oder Psychiaterin, selber nicht auf dem Schirm habe.
Unter Kinder und Jugendlichen gibt es wahrscheinlich ja auch grundsätzlich nochmal ganz viele Abstufungen. Also ein Fünfjähriger ist ja mit Sicherheit nicht mit einer 15-Jährigen zu vergleichen, oder?
Manchmal schon, wenn die Drama-Rama haben, aber nein, sonst natürlich nicht. Also es gibt tatsächlich verschiedene Altersgruppen, die verschiedene Symptomatiken haben, die in manchen Sachen gleich sind und in manchen halt auch nicht. Ich habe euch hier so ein paar Abstufungen gemacht und genau, werde euch jetzt mal ein bisschen zulabern. Was darunter alles kommt. Also, wir fangen an mit den Kleinkindern 1 bis 3 Jahre. Die sind natürlich super schwer herauszufiltern, weil die nichts sagen können. Die können halt nur wenig bis gar nichts zu ihren aktuellen Gefühlen sagen und können die ja selber noch gar nicht richtig einordnen. Also, das ist so, dass man das erkennen könnte aufgrund von Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen. Das Kind würde oft traurig wirken, hätte ein ausdrucksarmes Gesicht und zeigt häufig selbststimulierendes Verhalten.
Ah.
Also schaukelt sich so hin und her, einfach in Situationen, oder lutscht auch exzessiv am Daumen. Oder rollt sich von links nach rechts, habe ich auch schon mal gesehen, aber in so Filmchen. Es zeigt sich teilnahmslos. Zeigt eine Spielunlust, ein gestörtes Essverhalten sowie ein gestörtes Schlafverhalten, also hat Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Das ist natürlich wieder, ich weiß, dass das super schwierig ist, weil ganz viele kleine Kinder das phasenweise mal zeigen. Ich glaube, was da wirklich am prägnantesten wäre für mich, wäre, wenn ich dieses selbststimulierende Verhalten sehen würde und dieses ausdrucksarme Gesicht, wenn jemand nicht gut mit mir, also ein 1- bis 3-jähriges Kind nicht gut mit mir in Kontakt gehen könnte, teilnahmslos wirken würde. Das wäre, glaube ich, für mich die markantesten Sachen, ja. Dann gibt es dann noch die Abstufung der Vorschule, also 3 bis 6 ist jetzt eine lange Vorschule, aber das ist auf jeden Fall vor Grundschule, sage ich jetzt mal. Da ist es so, dass betroffene Kinder eine traurige Mimik oder eine verminderte Gestik und Mimik zeigen. Es gibt echt coole YouTube-Videos darüber. Wenn ihr euch das interessiert, gibt es bei YouTube ein, gibt es ganz viel. Die betroffenen Kinder sind sehr stimmungslabil und leicht irritierbar. Mhm. Also leicht aus der Fassung zu bringen, leicht zu erschrecken. Sie können sich nicht gut freuen, sind überfordert mit diesem Gefühl oder zeigen unangemessenes Verhalten in Situationen, wo sie sich eigentlich freuen sollten, zeigen ein vermindertes Interesse an Bewegung, zeigen ein entweder super nach innen gekehrtes oder ein massiv aggressives Verhalten, was unberechenbar ist. Und zeigen abrupt verändertes Essverhalten mit extrem Gewicht zu oder Abnahmen. Haben viele Albträume und Schlafstörung ist da auch wieder so ein Indiz. Das wird schon ein bisschen konkreter, finde ich. Und auch da muss ich sagen, muss man auch die Kinder länger und über einen längeren Zeitraum wirklich beobachten, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen. Manche Kinder sind in verschiedenen Lebenssituationen und das darf man auch nicht unterschätzen. Ich komme ja meistens nicht da rein, wenn alles gerade tutti frutti ist. Und wenn die in der Situation Symptomatiken zeigen, ja, dann ist das so nicht nur super gesund, sondern ja auch mega gerechtfertigt. Die auffällig unauffälligen Kinder sind da ja wieder eher die schwierigen. Und deswegen muss man dann gucken, liegt das jetzt an der Situation und an der Krise der Familie, dass die Kinder so drauf sind oder war das schon früher? Ja, das wäre dann wieder mein Detektivjob. Ziehe ich wieder mein Detektivcape an und schnüffel mich durch
mit die deiner Lupe rennst du dann durch die Häuser.
Einrichtungen durch. Genau, schnüffel mich dann überall durch. Dann gibt es die Grundschulkinder. Da wäre es auffällig, wenn sie ständig verbal über Traurigkeit berichten würden oder auch schon so Ansätze von innerer Leere. Die dann sagen, Mama, heute fühle ich gar nichts oder ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Was natürlich auch super schwierig ist herauszufinden, weil auch wenn ich meine große Frage, und wie war dein Tag? Weiß nicht. Hast du einen schönen Tag? Habe ich vergessen. Okay, danke fürs Gespräch.
Wie war die Schule?
Gut. Kannst auch einfach sagen, du hast keinen Bock mit mir zu reden. Ja, genau. Gut. Wie war das Essen? Gut. Okay, danke fürs Gespräch. Also auch das ist natürlich nicht so einfach. Was die aber häufig auch benennen, sind Befürchtungen, dass die Eltern nicht genügend Beachtung denen schenken. Und dass sie auch anfangen, Sachen zu machen, damit sie beachtet werden. Und die können tatsächlich auch schon suizidale Gedanken äußern.
Ach, krass.
In den jungen Jahren.
Boah.
Ja. Das krasseste Mal, was ich erlebt habe, das war aber nicht bei einem von meinen Fällen, sondern von einem Fall eines Kollegen. Das war ein 8-Jähriger, der versucht hat, aus dem Fenster zu springen.
Oh. Boah, scheiße, heftig.
Ja, da waren wir auch alle ein bisschen durch.
Hm.
Und dann gibt's halt noch die letzte Abstufung, 11 bis 18 Jahre, die gute Pubertät. Da geht es halt so um diese depressive Symptome laut den Diagnostikkriterien, die wir einfach auch schon eben besprochen haben. Vermindertes Selbstvertrauen haben die häufig, äußern Ängste, Konzentrationsschwierigkeiten und eine Gleichgültigkeit allem gegenüber. Sie haben häufig auch eine Leistungsstörung, tageszeitabhängige Schwankungen des Befindens, so steht es hier. Das bedeutet nichts anderes, als dass immer zur gleichen Uhrzeit ungefähr die gleiche Stimmung kommt. Und damit rede ich nicht von morgens 7 Uhr muffeliges Motzverhalten, weil man aufstehen muss. So, sondern wenn es dann Richtung ins Bett geht, wird es dann eher so diese traurige Stimmung oder bedrückende Stimmung oder genau.
Interessant, ne? Dass das auch so von der Tageszeit abhängt dann.
Dann haben die häufig natürlich auch psychosomatische Beschwerden, haben wir auch schon drüber gesprochen, Kopf- und Bauchschmerzen und Suizidhandlungen bzw. Suizidgedanken. Und ich finde, diese Rubrik 11 bis 18 ist wirklich nochmal die schwierigste, weil wir ja schon mehrfach jetzt eben gesagt haben, dass vieles davon auch völlig normal ist für einen Teenager. Mm. Grübeln, die Welt scheiße finden, unzufrieden mit sich und allem sein,
ja,
alles peinlich und kacke finden, das ist die Grunddefinition von Teenager-Dasein.
Ja, und gerade deshalb gibt es wahrscheinlich so viele undiagnostizierte, unentdeckte Fälle. Und ja, wenn es tatsächlich eine Depression ist, dann ja, wird sich das dann später irgendwann äußern. Also weg geht es dann ja wahrscheinlich eher nicht.
Ja, also unbehandelt ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering.
Über die Behandlungs- und Therapiemethoden sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal genauer. Genauso wie über depressive Eltern und die gute alte Wochenbettdepression, die sehr spannend ist und auch, wie ich finde, immer präsenter wird.
Halleluja, Gott sei Dank, ja.
Zum Beispiel Kylie Jenner hat ja jetzt auch geäußert, dass sie in einer Wochenbettdepression war. Und ich bin kein Fan von Kylie Jenner, aber das fand ich sehr gut, dass sie das öffentlich gemacht hat. Weil ja, gerade in der Phase ist das natürlich total hart. Da sprechen wir aber nächste Folge nochmal genau drüber.
Und über Wege raus. Wir werden auch noch ein bisschen aufmunternd zur nächsten Folge. Wir werden auch noch darüber sprechen, welche Wege es rausgibt, oder?
Genau, weil wir wollen ja immer am Ende so ein bisschen Hoffnung machen und ja, unsere Folgen nicht immer auf so einer, jetzt sage ich es wieder, Depri, nicht auf so einer deprimierenden Stimmung enden lassen. Und das versuchen wir natürlich jetzt auch wieder. Wir verschieben aber wieder, dass ich sehe, was du nicht siehst, auf nächste Folge, denn ihr müsst euch ja das ja quasi als einen großen Folgenblock vorstellen. Und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche, Hoffnung, Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns natürlich immer schreiben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und falls wir irgendwas vergessen haben, werden wir das euch in der nächsten Folge noch erzählen.
Oder erinnert uns bitte dran. Ich habe ja immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Ich kann es ja nur öfters, ich kann es ja nur immer wieder betonen.
Genau. Aber ich glaube, so die Grundzüge der Depression haben wir schon ganz gut umrissen. Und ja, wie schwierig das auch einfach ist, bei Kindern und Jugendlichen das zu diagnostizieren. Aber es ist so ein wichtiges Thema, Leute. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, falls ihr das Gefühl habt, da könnte etwas in euch sein und ihr habt die leiseste Vermutung, dass ihr vielleicht eine Depression haben könntet oder ihr kennt Leute, sprecht das offen an, denn nur so kann euch geholfen werden und nur so können euren Angehörigen oder Freunden geholfen werden. Das ist eine eklige Krankheit, aber sie ist behandelbar und deshalb habt keine Scheu, Leute.
In jeder Stadt gibt es Beratungsstellen wie die Caritas oder Menschen helfen Menschen oder Diakonie oder irgendwelche Erziehungsberatungsstellen, die das alles kostenlos machen, die das anonym machen. Dir müsst ihr noch nicht mal sagen, wer ihr seid. Und die haben auch eine Schweigepflicht. Also, ihr habt nichts zu verlieren, Leute.
Wir packen euch natürlich wie immer alles in die Folgenbeschreibung, Infobroschüren, Bücher, Websites und Anlaufstellen, wo ihr euch informieren könnt. Also da könnt ihr ganz unverbindlich einfach mal draufklicken und schauen, was passiert. Gut, wir hoffen wie immer, euch hat die Folge gefallen. Ich fand's wie immer mega spannend. Und ja, die Volkskrankheit Depression, der sind wir heute ein bisschen näher gekommen und konnten euch hoffentlich ein bisschen aufklären, was alles zu einer Depression zählt und was nicht. Und genau, wir sagen bye bye und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt hinter jeder Tür. Wir gucken quasi hinter die Türen der Deutschen und holen für euch die ganzen psychischen Erkrankungen und Diagnostiken und all das, was da schlummert, raus. Denn es ist wichtig, Leute, es ist ein wichtiges Thema. Und nächste Folge beschäftigen wir uns dann wieder mit der Depression und führen das alles ein bisschen weiter aus. Und bis dahin sagen wir Tschüssi und bye bye.
Tschüss.